NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. Die Europäische Union wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wir berichten und kommentieren. Im Bochumer Opelwerk sollen ab dem Jahr 2016 keine Autos mehr gebaut werden. Die Regierungskrise in Italien hat weitreichende Folgen. Vorsichtige Annäherung im US-Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten. Und ein verdächtiger Koffer löst großartig Alarm am Bonner Bahnhof aus. Zunächst aber zu den Nobelpreisen, die heute in Stockholm und Oslo verliehen wurden, traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel. Und der hatte in seinem Testament verfügt, dass mittels der Zinsen seines Vermögens jährlich 5 Preise vergeben werden, zu gleichen Teilen für besondere Leistungen in den Sparten Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für den, der am meisten für die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung der stehenden Heere gewirkt hat. So heißt es wörtlich in Nobels Testament aus dem Jahr 1895. Die Formulierung mag altmodisch klingen, der Preis für den Frieden aber ist aktueller denn je. Heute wurde die Europäische Union damit ausgezeichnet. Tim Krohn über die Nobelpreiszeremonien.
Trommelwirbel in Stockholm. Fanfarenklänge in Oslo. Selten wurde bei einer Nobelpreisverleihung so viel Deutsch gesprochen.
Ich bin ein Europäer.
Der Europäer, der dies sagte, war der Ratspräsident der EU, der Belgier Herman von Rompuy. In seiner Dankesrede benutzte er noch ein anderes deutsches Wort, nämlich das der Freundschaft oder im Französischen Amitié.
Each time
Jedes Mal, wenn ich diese Worte höre,
Freundschaft, Amitié,
berührt mich das. Das sind ganz private Worte, wie man sie eigentlich nicht kennt zwischen Staaten. Aber der Wille, etwas radikal neu zu denken, war so groß, dass man dafür neue Worte finden musste. Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich wurde heute immer wieder als großer Motor der europäischen Einigung gewürdigt. Dass Angela Merkel und François Hollande beide bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU in Oslo dabei waren, sorgte für großen Applaus. Das mache diesen Tag ganz besonders symbolisch, so formulierte es der Chef des Nobelkomitees Torbjørn Jagland in seiner Rede. Ihm ist es zu verdanken, dass die Preisverleihung nicht nur ein wohlmeinender Blick zurück auf 60 Jahre EU-Geschichte geblieben ist. Jagland nahm mehrfach Bezug auf die aktuellen Probleme der Union. Seine Laudatio war ein mahnender Appell in Zeiten der Krise.
We must stand together.
Wir müssen zusammenstehen. Wir tragen eine kollektive Verantwortung. Europa muss vorwärts gehen. Es muss das Erreichte hüten und das Geschaffene verbessern. Nur so können wir die von der Finanzkrise geschaffenen Probleme zum Wohle aller lösen. Das große europäische Erbe dürfe nie verspielt werden, sagte Jagland. Darum der Preis. Darum gerade jetzt. Mitten in einer schwierigen Zeit für Europa wollte das norwegische Nobelkomitee daran erinnern, was die Europäische Union für den Frieden in Europa wirklich bedeutet. Jagland erinnerte vor allem an die Gründerväter der Union und an die Zeiten des Mauerfalls. Gorbatschow, Walesa, sie alle hätten ihre wohlverdienten Friedenspreise bekommen. Nun endlich erhalte auch die EU den ihren. Und wieder fiel ein deutscher Name. Das, was in den Monaten und Jahren nach dem Fall der Berliner Mauer geschah, ist vermutlich die größte Solidaritätshandlung aller Zeiten auf dem europäischen Kontinent. Dieser kollektive Kraftakt hätte nicht ohne das politische und wirtschaftliche Gewicht der EU vollbracht werden können. Deshalb ehren wir heute auch die Bundesrepublik Deutschland und ihren damaligen Kanzler Helmut Kohl. Nachdenklichkeit und hier und da auch das notwendige bisschen Pathos. Der Nobelpreis für die EU in Anwesenheit von einem ganzen Dutzend Staats- und Regierungschefs der Union war ein würdevoller Auftakt zu einem Tag, an dem noch viele Fanfaren erklingen sollten. Um 16.30 Uhr begann die Nobelzeremonie in Stockholm. König Carl Gustav überreichte die Nobelpreise für Physik, Chemie, für Medizin und die Wirtschaftswissenschaften im Konzerthüsit der Stadt. Außerdem bekam der wegen seiner Staatsnähe so umstrittene chinesische Schriftsteller Mo Yan den Literaturnobelpreis. Am späten Abend gehen die Feierlichkeiten am Todestag Alfred Nobels mit einem traditionellen Bankett in Stockholm sowie einem Empfang und Fackelzug in Oslo zu Ende.
Tim Krohn über die Nobelpreisverleihungen in Stockholm und Oslo. In der norwegischen Hauptstadt waren mehrere Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union anwesend. Und stellvertretend für die Bürger haben die drei Präsidenten der EU-Institutionen den Friedensnobelpreis entgegengenommen. Nach wie vor die wichtigste internationale Auszeichnung. Christoph Prössl kommentiert.
Ja, die Europäische Union hat den Friedensnobelpreis verdient. Europa ist ein einzigartiges Friedensprojekt. Die Geschichte Europas bis 1945 ist von Kriegen geprägt. Der Staatenbund hat Frieden geschaffen. Das klingt schwulstig. Für viele in der Europäischen Union ist Frieden eine Selbstverständlichkeit. Wer die Worte Europa und Frieden in den Mund nimmt, läuft Gefahr, mit dem Symptom Opa erzählt vom Krieg abgestempelt zu werden. Frieden ist für uns natürlich geworden. Ein Kommentar aus einem Blog im Internet macht es deutlich. Frieden? Super. Dafür sind wir bald pleite, heißt es da. Da ist ja was dran, aber der Preis ist eine Auszeichnung für Geleistetes und ein Ansporn für die Zukunft. Die wirtschaftliche Krise wird Europa nur gemeinsam überwinden können. Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten und auf die Dinge mit Abstand blicken. Es geht ja nicht alleine um Frieden als Abwesenheit von Krieg. Die vergangenen Jahrzehnte haben auch Wohlstand geschaffen, Menschenrechte gefestigt. Viele Staaten im Süden Europas und im Osten sind in die Staatengemeinschaft gekommen und haben sich zu Demokratien entwickelt. Natürlich haben die Kritiker in vielen Punkten recht. Es ist unerträglich, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken, weil die Europäische Union ihre Grenzen abschottet. Das widerspricht den Werten der EU, auf die sie sich so oft beruft. Hier muss die EU ihre Politik ändern. Aber es sind vor allem einzelne Mitgliedstaaten, die das verhindern und die auf strenge Asyl- und Einwanderungsregeln drängen. Das ist nicht die EU als Ganzes. Es wäre falsch, dafür Europa verantwortlich zu machen. Schuld daran ist der Populismus in einzelnen Mitgliedsländern. Letztendlich wollen es die Wähler in einigen Staaten so. Zweiter Kritikpunkt, ein Friedensnobelpreis für einen Staatenbund, der sich an Militäreinsätzen beteiligt, das passe nicht. Das Gegenteil ist richtig. Die Europäische Union muss sich an internationalen Einsätzen beteiligen. Der Staatenbund muss sich seiner Verantwortung stellen. Noch längst nicht alle Einsätze laufen so, wie man sich das wünschen möchte. Aber besser würden diese Einsätze verlaufen, wenn die Mitgliedstaaten der EU mehr Eigenständigkeit in der Außenpolitik zugestehen würden. Der Friedensnobelpreis ist ein Ansporn. Zu sehen, was man eigentlich erreicht hat, hilft manchmal, Kraft für die Zukunft zu schöpfen, gerade in der Krise.
Christoph Prössl kommentierte die Auszeichnung der Europäischen Union mit dem Friedensnobelpreis für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nicht nur Angela Merkel und Frankreichs Präsident Hollande waren heute in Oslo, sondern auch Mario Monti. Der italienische Premier ist ein überzeugter Europäer. Er kämpft dafür, dass sein Land wieder aus der Krise herauskommt. Und dafür hatte Italien einen strikten Sparkurs verordnet. Genau den aber attackiert Montis Vorgänger Silvio Berlusconi. Er will wieder zurück an die Macht. Und das macht viele Italiener nervös und auch viele Europäer. Aus Rom Tillmann Kleinjung.
Europa macht sich Sorgen um Italien und so fühlte sich Mario Monti heute in Oslo vor allem verpflichtet, die europäischen Partner und die Finanzmärkte zu beruhigen. Alles halb so schlimm, noch bin ich ja im Amt. Ich möchte die Märkte daran erinnern, dass die gegenwärtige Regierung noch nicht zurückgetreten ist. Sie ist voll geschäftsfähig und es wird so bleiben, bis es eine neue Regierung nach den Wahlen geben wird. Die Märkte haben heute wie erwartet nervös auf die Regierungskrise in Italien reagiert. Die Zinsen auf italienische Staatsanleihen sind gestiegen. Der Zinsabstand zwischen deutschen und italienischen Schuldtiteln hat sich wieder vergrößert, ist aber noch weit von dem Niveau entfernt, an dem Monti die Regierungsgeschäfte vor 13 Monaten übernommen hatte. Nun steht Italien ein kurzer, aber vermutlich heftiger Wahlkampf bevor. Silvio Berlusconi hat mit antideutschen und antieuropäischen Aussagen den Ton vorgegeben. Monti warnte heute in Oslo vor plumpem Populismus, zeigte sich aber zuversichtlich, dass die italienischen Wählerinnen und Wähler reif genug sind, nicht auf falsche Versprechen hereinzufallen. Welche Regierungskoalition es auch immer geben wird, sie wird sehr verantwortungsvoll und europaorientiert sein und die großen Opfer, die die Italiener in der letzten Zeit bringen mussten, honorieren. Sie wird fortfahren mit der Haushaltsdisziplin und mit strukturellen Reformen. Monti hat am Samstag seinen Rücktritt angekündigt, nachdem ihm die Berlusconi-Partei PDL die Gefolgschaft aufgekündigt hatte. Berlusconi will wieder antreten, liegt aber mit seiner Partei in den Umfragen weit hinter der Demokratischen Partei von Pierluigi Bersani. Dieser wirft dem 76-jährigen Konkurrenten vor, mit seiner Entscheidung, Italien erneut in eine tiefe Krise zu stürzen. Dieses Land ist mal wieder von der Rechten an den Abgrund geführt worden. Um sich zu retten, bedarf es eines breiten Gegenangriffes, eines zivilen und moralischen Gegenangriffes. Ansonsten schaffen wir den wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung nicht. Unklar war noch, ob Mario Monti selbst bei den kommenden Wahlen antreten wird. Einer italienischen Tageszeitung sagt er, er wisse es noch nicht. Am Abend in Oslo scheint die Entscheidung gefallen. Ich erwäge diese besondere Frage im Moment nicht. Alle meine Anstrengungen richten sich auf die Zeit, die der gegenwärtigen Regierung noch bleibt. Viel Zeit hat sie ja nicht mehr, diese Regierung. Im Februar soll gewählt werden. Für Monti wird bereits ein neues Amt gesucht. Er könnte ja dann den scheidenden Staatspräsidenten Giorgio Napolitano ablösen, heißt es in Rom.
Und von Italien nach Griechenland, dem Epizentrum der europäischen Finanzkrise, die ja in erster Linie eine Bankenkrise ist. Die Regierung Samaras versucht, den Reformkurs, den EU und Internationaler Währungsfonds Griechenland verordnet haben, durchzusetzen. Und dazu gehört auch der Rückkauf griechischer Staatsanleihen. Thomas Bohrmann berichtet.
Der griechische Ministerpräsident Andonis Samaras hatte bei seinem Besuch in München gestern Abend schon verkündet, das Schuldenrückkaufprogramm sei gut gelaufen. Unterm Strich will Griechenland mit dieser Aktion seinen Schuldenberg um 20 Milliarden Euro senken. Nun hat die griechische Regierung die Frist doch noch einmal bis morgen Mittag verlängert. So lange also können sich private Anleger noch melden und alte griechische Staatsanleihen zu Kursen von 30-40% des Nennwerts an Griechenland zurückverkaufen. Insgesamt will Griechenland eigene alte Staatsanleihen mit einem Nennwert von 30 Milliarden Euro aufkaufen. Diese Summe ist aber offenbar noch nicht erreicht. Es fehlen noch 4-5 Milliarden Euro. Mit der Fristverlängerung hofft die griechische Regierung, dass sich noch mehr Hedgefonds oder andere ausländische Anleger entschließen, ihre alten Staatsanleihen zu verkaufen. Falls sie das nicht tun, sollen griechische Banken einspringen. Die besitzen angeblich noch genügend alte Staatsanleihen und könnten notfalls so viele dieser Papiere verkaufen, bis das Ziel von insgesamt 30 Milliarden Euro erreicht ist. Ein Erfolg dieses Schuldenrückkaufprogramms ist die Voraussetzung dafür, dass Griechenland neue Hilfskredite aus dem EU-Rettungsschirm bekommt.
Nach wie vor äußerst angespannt ist die Situation in Ägypten, auch wenn Präsident Mursi nun nach Tagen heftiger Proteste seine Sondervollmachten zurückgenommen hat. Denn der islamistische Staatschef will die Bürger am kommenden Samstag über die umstrittene neue Verfassung abstimmen lassen. Einzelheiten von Björn Blaschke.
Seit heute gilt ein neues Dekret von Präsident Mohamed Mursi. Er hat den ägyptischen Militär so etwas wie Notstandsbefugnisse zugesprochen. Die Streitkräfte sollen, wenn nötig und in Kooperation mit der Polizei, staatliche Einrichtungen schützen und bei Gefahrenverzug Zivilisten verhaften, um sie regulären, also nicht militärischen Gerichten zu überstellen. Das klingt, als wollte Präsident Mursi die Militärs für seine Sache nutzen, eine neue Diktatur mit Hilfe der Generäle installieren. Professor Hassan Nafa winkt ab. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kairo und war lange Zeit einer der Berater der verfassungsgebenden Versammlung. Ich denke nicht, dass die Islamisten eine Hegemonialmacht, Alleinherrscher in diesem Land werden können, weil die Armee das niemals zulassen wird. Wenn die zivilen Kräfte es nicht schaffen, ein demokratisches System zu schaffen, ebnen sie den Streitkräften den Weg für eine Einmischung. Für die Einschätzung des Politikwissenschaftlers spricht, dass die neue Notstandsverordnung nur bis zu dem Tag gelten soll, an dem das Ergebnis des Verfassungsreferendums verkündet wird. Außerdem hatte das ägyptische Militär am Wochenende eine Erklärung verbreiten lassen. Sie klang, als machte sich bei den Generälen tatsächlich Ungeduld breit mit beiden Seiten, Mursi-Gegnern wie Befürwortern. Die Streitkräfte versichern, dass der Dialog der beste und einzige Weg ist, einen Kompromiss zu erreichen, der die Nation und ihre Staatsbürger eint. Alles andere würde Ägypten in einen tiefen Tunnel mit verheerenden Konsequenzen stürzen. Und das sei etwas, das die Militärs nicht zulassen würden. Eine Warnung an beide Seiten, das Lager der Mursi-Befürworter und Gegner. Kurz darauf versuchte der Präsident, die Lage zu entspannen. Er nahm die Dekrete, mit denen er sich und seine Entscheidungen für juristisch unantastbar erklärt hatte, zurück. Aber er hält nach wie vor an dem Referendum fest, in dem die Ägypter kommenden Samstag über ein neues Grundgesetz abstimmen sollen. Und das bringt die Opposition auf. Sie lehnt das Referendum ab mit dem Argument, dass der Verfassungsentwurf in aller Eile fast ausschließlich von Islamisten verabschiedet wurde. Unklar ist, ob die verbündete Opposition zum Boykott des Referendums aufrufen wird. Einerseits könnte ihr das den Vorwurf einbringen, sich dem Demokratisierungsprozess zu entziehen. Andererseits, wenn die Opposition mitmacht, könnte es heißen, sie akzeptiere den Verfassungsentwurf. So oder so haben Samer Aschur und andere Mitglieder der Nationalen Heilsfront für morgen zu neuen Protesten aufgerufen. Die Front lädt Ägyptens großartiges Volk zur Mobilisierung ein für diesen Dienstag auf Plätzen in der Hauptstadt Kairo und in den Provinzen. Zur Demonstration gegen die Missachtung, die der Präsident dem Volk und seiner Ablehnung des Verfassungsentwurfs entgegenbringt und dagegen, dass der Entwurf Rechten und Freiheiten widerspricht. Auch die Islamisten, sowohl die Muslimbruderschaft als auch verschiedene Salafistengruppen, rufen ihre Gefolgsleute zu Protesten auf. Für Präsident Morsi und ein Ja zum Verfassungsentwurf. Immerhin, bisher sieht es so aus, als würden die Kundgebungen mit großer räumlicher Distanz zueinander stattfinden.
Noch 3 Wochen sind es bis zum Jahresende und für die Bürger in den USA ist der 31. Dezember ein Tag von besonderer Bedeutung, hoffentlich aber nicht von negativer. Denn wenn sich Republikaner und Demokraten bis zu diesem Datum nicht geeinigt und ihren Streit um den Haushalt beendet haben, dann drohen drastische Maßnahmen, allen voran höhere Steuern. Nun aber gibt es einen Hoffnungsschimmer, mehr dazu aus Washington von Martin Ganselmeier.
Zum ersten Mal seit 1,5 Jahren haben US-Präsident Obama und der Mehrheitsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus John Boehner im Weißen Haus unter 4 Augen gesprochen. Anschließend gaben beide Seiten eine identische Stellungnahme heraus. Die Gesprächskanäle bleiben offen, hieß es kurz und nichtssagend. Doch schon dies wird in Washington als gutes Signal bewertet, dass im Laufe der Woche ein Kompromiss zustande kommt. Immer deutlicher wird, dass die Front der Republikaner gegen jegliche Steuererhöhungen bröckelt. Der Präsident besteht darauf, dass die 2% der reichsten Amerikaner einen höheren Steuersatz zahlen als den derzeit geltenden in Höhe von 35%. Beide Seiten könnten sich auf 37% oder 38% einigen, wird vermutet. Im Gegenzug könnte Obama den Republikanern bei Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich entgegenkommen. Hier stößt der Präsident allerdings noch auf Widerstände im eigenen Lager. Schon jetzt einig sind sich beide Seiten, dass die Steuerentlastungen für 98% aller US-Haushalte fortgeschrieben werden. Selbst nach einer Einigung zwischen Obama und Boehner müsste der Kompromiss noch in Gesetzesform gebracht und vom Kongress beschlossen werden. Die Zeit drängt also und die amerikanischen Unternehmen machen Druck. Denn ohne Einigung droht der neu belebten Konjunktur in Amerika erneut ein Absturz in die Rezession.
Ein trauriger Tag ist das heute für die Beschäftigten des Opel-Werks in Bochum. Sie haben offiziell nun die Nachricht erhalten, dass sie nur noch 4 Jahre lang Autos bauen werden. Das Werk wird zwar nicht komplett geschlossen, aber bis zu 3000 Stellen könnten dem Sparkurs zum Opfer fallen. Ein schwerer Schlag auch für die Region. Dirk Biernot über die Reaktionen in Bochum.
Schrecklich, auch für die Arbeiter.
Und die ganzen Zulieferer, die sind ja auch davon betroffen. Ne? Ist ja alles, ist ja nicht nur Opel, hat die. Da sind ja nur zigtausende, die da dranhängen. Ne?
Es ist traurig für die, die betroffen sind. Ne?
Schade für die Arbeiter, schade für die Stadt Bochum.
Ja, oh Schreck, war ein Bekannter von mir, der arbeitet da. Ja, was passiert da mit den Leuten?
Eine gute Frage, die man sich jetzt auch bei der Industrie- und Handelskammer in Bochum stellt. 3000 Jobs stehen bei Opel selbst auf dem Spiel. Hinzu kommen eine nicht bezifferbare Anzahl von Mitarbeitern bei Zulieferfirmen. Ruven Beek aus der Geschäftsleitung sieht den Vorstand von General Motors und die Politik in der Verantwortung.
Das heißt, um es auch deutlich zu sagen, man muss nicht nach Subventionen rufen, sondern man muss einfach sich für den Standort Bochum stark machen und versuchen, hier so viel wie möglich einerseits zu halten, was zu halten ist, auf der anderen Seite auch einfach Perspektiven aktiv mitzubegleiten.
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz will sich zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen bemühen, möglichst viele Arbeitsplätze in der Region zu halten. Gleichzeitig zeigte sie sich enttäuscht von der Informationspolitik der Adam Opel AG und deren Mutterkonzern GM. Immer wieder seien die Opel Kapellaner vertröstet und hingehalten worden.
Wir haben ja immer noch gehofft, dass es eine andere Lösung geben wird über 2016 hinaus. Viele Anzeichen waren so, dass es schwierig werden würde und ich denke, ab heute wissen wir, wie es sein wird.
Die Entscheidung sei ein herber Verlust für die Stadt Bochum und das Ruhrgebiet, sagte Scholz. Sie forderte den Vorstand von Opel auf, sich den Beschäftigten zu stellen und sie über die Entscheidung umfassend zu informieren. Traurig sind die Bochumer vor allem darüber, dass ein aus ihrer Sicht an sich wirtschaftlich gesundes Produktionswerk den Interessen des Mutterkonzerns weichen muss. Rufen Beek von der IHK nennt die Hauptgründe für das seiner Meinung nach programmierte Scheitern des Bochumer Standortes.
Zum einen wurde Opel damals bei diesem Magna-Deal nicht aus dem GM-Konzern entlassen, wegen der wichtigen Opel-Patente. Das zweite ist, dass Opel nach wie vor die Entwicklungsländer verschlossen bleiben, also Brasilien, Russland, Indien, China in weiten Teilen. Das dritte ist, dass letztlich GM auch in dem einzigen heimischen Markt für Opel jetzt auch noch versucht, Konkurrenz aufzubauen, massiv Konkurrenz aufzubauen durch Chevrolet.
Auch die Landes- und Bundespolitik hat mit Unverständnis auf die Entscheidung von GM reagiert. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück forderte alle Beteiligten auf, sich an einen Tisch zu setzen, um die Stellen sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen zu streichen. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft forderte den Opel-Vorstand dazu auf, ein Konzept für eine alternative Entwicklung am Bochumer Standort vorzulegen. Und Bundeskanzlerin Merkel ließ ausrichten, das Aus für die Autoproduktion sei ein schwerer Schlag für die Region. Auch sie forderte Opel dazu auf, die Arbeitsplätze mit Hilfe eines Sozialplanes abzufedern.
Das hatten sich die Flugreisenden heute auch anders vorgestellt. Sie konnten am frühen Morgen nicht pünktlich zu ihren Maschinen, weil mehrere hundert Mitarbeiter des privaten Sicherheitspersonals vorübergehend streikten. Am Flughafen Köln-Bonn, in Stuttgart, in Frankfurt und in Düsseldorf. Miriam Benzlin berichtet.
Unbefristete Arbeitsverträge, familienfreundliche Schichten und weniger Überstunden. Mit diesen Forderungen zogen rund 1000 Mitarbeiter des Sicherheitspersonals an den Flughäfen heute Morgen mit Trillerpfeifen und Megafon durch die Terminals. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiter dazu bundesweit aufgefordert. Seit 4 Uhr früh stauten sich daraufhin die Fluggäste an langen Schlangen vor den Schaltern. Viele Passagiere mussten stundenlang auf ihren Flug warten. In Düsseldorf wurden sogar 13 Flüge gestrichen. Verständnis für den Streik gab es kaum.
Ich sehe es ja ein, dass sie ihre Arbeitsbedingungen verbessern wollen, aber nicht auf Kosten der Passagiere. Das ist wie bei der Bahn, es trifft immer die Falschen.
Ich arbeite selber in einem Krankenhaus und sowas hat es bei uns noch nie gegeben, dass dann irgendwelche Patienten da gesessen haben und so lange warten mussten. Ich habe auch hart gearbeitet für diesen Urlaub und dann stehen wir jetzt da und das sind natürlich jetzt nicht nur positive Gefühle.
Wie in Düsseldorf erging es auch den Reisenden in Köln, Bremen und Hamburg. Überall sorgte der Warnstreik für Verspätungen. Genau damit will die Gewerkschaft Druck auf die Arbeitgeber des Sicherheitspersonals ausüben. Viele Mitarbeiter müssen regelmäßig in 12-Stunden-Schichten arbeiten und auch befristete Verträge gehören zur Tagesordnung, kritisiert Andrea Becker von Verdi.
Des Weiteren haben wir mit einer Unmenge an Teilzeitarbeitsverhältnissen zu tun. Gleichzeitig werden aber Überstunden en masse gefahren. In der Summe wollen wir gute und sichere Arbeitsbedingungen schaffen für die Menschen, die für Sicherheit bei Passagieren sorgen.
Auf die Passagiere wollte die Gewerkschaft nach endlosen Tarifverhandlungen aber keine Rücksicht mehr nehmen. Seit 2 Jahren fordert Verdi einen Manteltarifvertrag für die rund 15.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche. Der landesweite Warnstreik soll jetzt den Druck auf die privaten Sicherheitsfirmen erhöhen. Die hohe Beteiligung, vor allem in Düsseldorf und Köln, sieht Gewerkschafter Andreas Rech als Erfolg.
Die Beteiligung hier in Düsseldorf ist riesengroß. Die hat unsere Erwartungen sogar noch übertroffen. Die Stimmung ist riesengroß, die Leute sind endlich zuversichtlich, dass sich was an ihrer Situation ändern kann. Die Leute sind bereit zu kämpfen, geben uns in der Verhandlung Rückendeckung. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wenn sich die Arbeitgeber jetzt nicht bewegen, wenn die Arbeitgeber hieraus keine Lehre ziehen, dass es in Zukunft zu häufigeren Aktionen kommt.
Die Auswirkungen des Streiks haben inzwischen nachgelassen. Morgen früh rechnet auch Verdi damit, dass an den Flughäfen wieder Normalität eingekehrt ist. Dass es in Zukunft aber weitere Streiks geben könnte, scheint nicht unwahrscheinlich. Immerhin zeigten sich die Arbeitgeber heute vom Warnstreik wenig beeindruckt.
Deutliche Worte haben die katholische und die evangelische Kirche Deutschlands heute gefunden. Und diese Worte gehen an die Adresse der Bundesregierung. Zum 16. Mal haben die beiden Kirchen einen Rüstungsexportbericht vorgelegt. Näheres von Jochen Zierhut.
Die beiden großen Kirchen kritisieren die Bundesregierung wegen der deutlich gestiegenen Rüstungsexporte in Krisenländer wie den Nahen Osten und mahnen strengere Ausfuhrkriterien an. Nach Angaben der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, kurz GKKE, ist die Zahl der belieferten Staaten mit bedenklicher Menschenrechtslage innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen, von 48 auf 64.
Nicht-demokratische Staaten können Kriegswaffen für interne Repressionen einsetzen, was den Frieden im Land und in der Region zusätzlich gefährdet. Und wer wird die Waffen in einigen Jahren gegen wen richten? Entwicklungen in autoritären Regimen sind kaum vorhersehbar,
sagte der evangelische GKKE-Vorsitzende Prälat Bernhard Fellenberg. Sein katholischer Amtskollege Karl Jüsten kritisierte die Zunahme der Ausfuhrgenehmigungen in Drittländer, also Staaten außerhalb der NATO und der EU.
Insgesamt vermittelt der Bericht mit Blick auf die deutschen Rüstungsexportausfuhren den Eindruck einer Genehmigungspraxis, die sich nicht an die eigenen restriktiven Maßstäbe hält und die Einhaltung der Menschenrechte immer wieder anderen Interessen unterordnet. Im Gegensatz zu den ausdrücklichen Erklärungen der Bundesregierung. In der Praxis scheint aus der Ausnahme längst die Regel geworden zu sein.
Die Kirchenvertreter bezogen sich auf die sogenannte Merkel-Doktrin. Die Bundeskanzlerin hatte vor Wochen deutsche Rüstungsexporte damit gerechtfertigt, dass man, so wörtlich, zuverlässige Partnerstaaten mit Waffen unterstützen solle, wo man selbst keine Bundeswehrsoldaten einsetzen könne. Die Kirchenkonferenz kritisiert seit Jahren grundsätzlich die Lieferung von Waffen in Entwicklungsländer.
21,2% der Einzelgenehmigungen gingen an Länder, die staatliche Entwicklungshilfe empfangen. Mittel für Rüstung fehlen in den nationalen Budgets an anderer Stelle, wo sie für Gesundheit, Bildung oder ländliche Entwicklung dringend gebraucht werden.
Die Kirchenvertreter forderten eine schnellere Veröffentlichung der Regierungszahlen zu den Rüstungsexporten und unterstützen parlamentarische Initiativen von Grünen und SPD zur Einrichtung eines Kontrollgremiums des Bundestages.
Alarm im Bonner Hauptbahnhof. Ein verdächtiger Koffer wurde heute Nachmittag gefunden. Vom Besitzer keine Spur. Die Polizei war sofort vor Ort, musste aber die Züge dann auch umleiten. Großräumig. Tausende Reisende waren von diesen Umleitungen betroffen. Und dann hat die Polizei schließlich die verdächtige Reisetasche gesprengt. Näheres dazu nun aus Bonn von Wolfgang Zimmer.
Mit einer Wasserkanone hatten Experten den herrenlosen Rollkoffer beschossen. Zum Vorschein kamen eine Uhr und mehrere Drähte. Danach sprach die Bonner Polizei von einer scharfen Rohrbombe. Ganz sicher ist sie sich allerdings nicht. Der Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimsch, der von der gemeinsamen Anlaufstelle der Polizei und des städtischen Ordnungsamtes informiert wurde, kam sofort zum Bahnhof, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Es hat sich dann herausgestellt, dass man derzeit noch nicht ausschließen kann, ob es sich um eine tatsächliche Bombe handelt oder um eine Attrappe. Das wird nur noch weiter zu klären sein. Es ist nur gut und richtig, dass trotzdem jetzt nicht nur der Bahnhof an Gleis 1 und 2 noch eine Weile gesperrt bleibt und noch eine weiträumige Durchsuchung des Geländes stattfindet. Das gehört zum Sicherheitskonzept dazu.
Am Bonner Hauptbahnhof herrscht auch Stunden nach dem Anschlag weiter höchste Alarmbereitschaft. Inzwischen wird die Innenstadt in der Umgebung des Bahnhofs sogar von Sprengstoffhunden abgesucht. Die Polizei nimmt den Fund des Rollkoffers sehr ernst und hält einen gezielten Anschlag nicht für ausgeschlossen. Aber auch die Möglichkeit, dass es sich bei dem Fund nur um eine Attrappe handelt, besteht noch. Tausende Reisende mussten sich mühsam einen Weg durch das Chaos bahnen. Züge konnten den Bahnhof am späten Nachmittag zwar wieder passieren, allerdings hielten sie nicht an und niemand konnte ein- oder aussteigen. Dutzende Polizisten waren abgestellt, um ratlose Reisende auf die andere Rheinseite zu lotsen.
Wo müssen wir hin?
Nach Düsseldorf.
Ja, dann
ich muss hier die RE5 nehmen, die hier momentan ist.
Wir müssen gar nichts jetzt mehr. Ja?
Fährt die aber
fahren, Sie bitte, mit der Straßenbahn nach dem Beulerbahnhof und orientieren sich dann von Beul weiter. Ja, die Linie fährt auf der anderen Seite ab. Da steht auch ein Schaffner, den Sie noch mal genau fragen können.
Gefahndet wird nach einem großen Mann, der den Rollkoffer am Bahnhof abgestellt haben soll. Mehr war von der Polizei nicht zu erfahren. Weil es sich möglicherweise um einen politisch motivierten Anschlag handeln könnte, musste die Bonner Polizei ihre Zuständigkeit an die Kölner Polizei abgeben. Aber auch die gab zunächst keine genauere Erklärung zu der Bombe ab.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Gertrud Sterzl. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.